Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie diese neue Episode der Bergischen Macher eingeschaltet haben. Das ist die 10. Folge des Wirtschaftspodcasts der Bebol Mediengruppe. Mein Name ist Manuel Böhnke, ich bin Wirtschaftsredakteur beim Solinger Tageblatt und ich treffe mich hier im Wechsel mit Sven Schlickowey, das ist der RGA-Wirtschaftsredakteur mit Persönlichkeiten der bergischen Wirtschaft. Und heute habe ich sogar direkt zwei Gäste, das ist nämlich einmal Nikolaus Spengler und einmal Timo Yilmaz. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Schön, dass es geklappt hat. Und für diejenigen, die Sie nicht kennen, würde ich Sie einmal kurz vorstellen. Ich beginne mit Timo Yilmaz. Er ist 42 Jahre alt, gebürtiger Solinger, Abitur am Gymnasium Schwertstraße, Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Wuppertal, Diplomökonom und einige Jahre international in der Automotive-Branche tätig. Soweit so richtig?
Absolut korrekt.
Perfekt. Daneben sitzt Nikolaus Spengler, ebenfalls gebürtiger Solinger, 40 Jahre alt, ebenfalls Abitur am Gymnasium Schwertstraße, BWL-Studium an der Uni Köln, Diplomkaufmann, Enkel des Bauunternehmers Günther Kissel und seit 2007 Geschäftsführer des Familienunternehmens Kissel. Sie auch sitzen korrekt. Beide hier, weil Sie seit 2013 Geschäftspartner sind. Darüber wollen wir sprechen und über viele andere Themen. Vorher aber eine andere Frage, nämlich wer von Ihnen beiden der bessere Skatspieler ist?
Die Frage gebe ich an Timo weiter.
Wie antworte ich jetzt politisch korrekt? Macht man das am Ergebnis aus oder an der Spielweise? Ich würde sagen, am Ergebnis, muss ich zugeben, ist das mein Geschäftspartner, aber viel wichtiger ist ja mein Freund, schon seit Kindesbeinen an. Ich würde sagen, er ist wirklich der bessere Skatspieler und die Spielweise, meine ist interessanter. Das wird er, denke ich, bestätigen
können. Das kann ich bestätigen, ja.
Wie oft treffen Sie sich denn zum Skatspielen?
Ja, wir haben eine Skatrunde seit der Schulzeit, die einmal im Monat stattfindet. Jetzt durch Corona leider ein bisschen eingeschränkter stattgefunden, aber wir haben das eigentlich ziemlich konsequent durchgezogen und da sind wir auch sehr stolz drauf.
Sie haben es gerade schon angesprochen, seit der Schulzeit sind Sie befreundet. Wann hat das angefangen, auf dem Gymnasium Schwertstraße in Solingen oder sogar noch früher?
Nee, das hat auf dem Gymnasium Schwertstraße angefangen, da haben wir uns kennengelernt. Vorher haben wir uns leider noch nicht gesehen, aber es ist so ganz konkreten Jahrestag haben wir nicht, aber es ist, hat sich so eingeschlichen und wurde immer verfestigt, umso älter wir wurden, umso mehr wir hier in Solingen dann auch gemacht haben mit Weggehen etc. Und da haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht und dann eben über die Skatrunde immer Kontakt gehalten und dann haben wir irgendwann gesagt, warum machen wir das eigentlich alles für andere, lass uns das lieber zusammen für uns machen.
Glücklicherweise spielt man ja Skat zu dritt und deswegen kann ich getrost sagen, dank dem Dritten bin ich öfters mal nicht Letzter.
Und jetzt werden sich die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht fragen, mein Gott, warum sprechen die über Skat? Wo habe ich hier eingeschaltet? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn ich richtig informiert bin, war es genau so eine Skatrunde, während der Sie mal entschlossen haben, okay, wir sind jetzt befreundet, wir könnten auch Geschäfte zusammen machen. War es so?
Ja, genau. Also es war so, dass Timo eben international sehr viel unterwegs war und praktisch nur noch zum Übernachten in Solingen war und praktisch fast für die Skatrunde eingeflogen ist und sehr viel Stress hatte. Wir hatten ja hier mit Kissel auch sehr viele Herausforderungen in der Stadt und irgendwann haben wir uns einfach bei der Skatrunde drüber unterhalten und haben gesagt, warum machen wir eigentlich nicht was zusammen? Ne? Weil wir immer gemerkt haben, das Allerwichtigste ist für uns die Vertrauensfrage im Geschäft und uns geht es gar nicht so am Ende das Geld ums Geld. Jeder will am Ende Erfolg haben, aber es geht darum, auch Spaß bei der Arbeit zu haben und das war eigentlich so, das ist so gereift über mehrere Runden, wo wir dann einfach gesagt haben, komm, das probieren wir einfach mal aus, was haben wir zu verlieren und da sind wir sehr froh, dass wir den Entschluss getroffen haben.
Den Gesellschaftszweck unseres ersten Unternehmens, unserer ersten Gründung, haben wir quasi im Büro beim Fußballspielen definiert. Also ne, es ging beim Skatspielen los und endete quasi beim bisschen Rumkicken mit dem Fußball im Büro.
Also Sie haben nicht im Büro Fußball geguckt, sondern tatsächlich selbst gespielt?
Wir haben ein bisschen gekickt. Wir haben Ball hochhalten, Zupass, zuspielen und so weiter und so fort, Passspielen. Das machen wir immer noch, ehrlicherweise. Ich glaube, die beiden Bälle gibt es da oben immer noch. Da werden wir nie vergessen. Das eine ist von Postbank. Da waren wir mal in der Loge beim Borussia Mönchengladbach, ja, beim quasi verbotenen Verein, für mich als erster FC Köln-Fan, waren wir mal eingeladen über die Postbank und haben dann Bälle geschenkt bekommen, signiert und haben wir Bälle mitgenommen in beide Büros und ja, das hat sich so manifestiert, wir uns manchmal, wenn wir mal ein bisschen Bewegung brauchen und gerade so ein bisschen Brainstorming machen wollen, dann stehen wir auf, ja, spielen uns den Ball zu.
Oder jemand abschießen.
Genau.
Aber da muss ich jetzt auch noch nachfragen, wer ist denn der bessere Fußballer?
Die Frage gebe ich an den Herrn Spengler weiter.
Auch das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal, wir waren beides sehr ehrgeizige Fußballspieler, die beide, glaube ich, auch auf einem guten Niveau gespielt haben. Aber ich würde sagen, wir haben auf unseren Positionen waren wir beide gut.
Als Sie 2013 entschlossen haben, dass Sie zusammenarbeiten wollen, gab es da nicht auch so eine Hürde, dass man sagt, ja, vielleicht ist das für so eine Freundschaft gar nicht so gut, wenn man plötzlich auch geschäftlich zusammen zu tun hat?
Die Frage stellt sich uns nicht.
Nee, da muss ich sagen, die haben wir uns nie gestellt. Das ist, also wir sind beide eher so gestrickt, dass man Opportunities sieht und einfach versucht. Und wenn man mit dem Bewusstsein reingeht, dass es auch schief gehen kann, dann ist das auch so. Aber das war für uns beide, haben wir, glaube ich, keine Sekunde dran gezweifelt. Das kann immer passieren. Das ist in der Freundschaft immer. Also es kann ein Riesenwert sein, es kann auch ein Riesenschaden sein. Wir waren immer überzeugt, dass es einen Riesenmehrwert hat und das hat sich bis heute auch bewahrheitet.
Auch wenn das in den letzten Jahren aufgrund der, ich sag mal, beruflichen Strukturen nachgelassen hat, sind wir beide sehr sportlich angehaucht und da ist auch der sportliche Gedanke hinter. Mal gewinnt man, mal verliert man. Klar wollen wir gerne öfter gewinnen als verlieren und da haben wir beim Geschäft genauso gesagt, wenn es dann schief geht, dann ist es halt so. Ne? Man kann nicht immer gewinnen.
Hat sich denn Ihre Freundschaft verändert durch die Zusammenarbeit?
Hat sich vertieft. Genau. Also
verändert zum Positiven, also ja, genau, vertieft. Ja. Es ist auf jeden Fall, die war auch vorher, würde ich sagen, sehr, sehr gut, ja. Aber es hat sich vertieft, dadurch, dass wir uns noch intensiver sehen, öfter sehen. Wir tauschen uns auf unterschiedlichen Ebenen zu unterschiedlichen Themen aus, die vielleicht vor der gesellschaftsrechtlichen Verbändelung nicht da waren, ja. Deswegen, und hat sich, ja. Tief ist das richtige Wort.
Und ich finde, dass das Entscheidende ist mal, das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal der Freundschaften pflegt, den Wert kriegt man ja erst raus, wenn mal was nicht gut läuft. Ne? Das ist ja, und das ist eben im Unternehmertum genauso. Wenn gut läuft, sind alle beste Freunde. Ne? Das ist immer das ist das Einfachste. Und die Risiken sieht keiner. Sieht jeder immer nur die Erfolge. Und das ist eben in so einer Zusammenarbeit über so Jahre. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Erfolg hatten, aber wir hatten natürlich auch Sachen, die nicht gut gelaufen sind und so. Und da, wie man damit umgeht und wie man da zusammen die Sachen löst, das ist das Entscheidende. Und das kriegt man, das hat man in der normalen Freunde, deswegen sagen wir mal, unser Vertrauensverhältnis kommt aus der Schulzeit, weil da hat man eben auch viele andere Themen, wo man Vertrauen braucht und Unterstützung braucht, wo es eben nicht um Geld geht. Und wenn man dieses Vertrauen dann mitnimmt und das dann noch klappt, dann ist unschlagbar. Beneiden uns, glaube ich, auch viele drum.
Treffen Sie sich denn auch noch privat oder hat sich das so vermischt, dass das Berufliche privat ist und umgekehrt?
Nein, das tun wir. Wir treffen uns privat, unternehmen was, auch mit den Familien gemeinsam. Wir spielen nach wie vor Skat. Wie gesagt, ein paar Runden fallen schon mal aus, aber wir versuchen es dann immer nachzuholen. Wir gehen gemeinsam zu Veranstaltungen. Ich sag mal, um einfach mal ein paar aufzuzählen, ja, wir sind beim BHC, da haben wir auch Dauerkarten. Das nehmen wir so oft, wie es nur möglich ist, gemeinsam war. Laden eben Mitarbeiter auch ein. Wir verbinden so das Private mit dem Geschäftlichen, umgekehrt das Business wiederum mit dem Privaten. Wir gehen gemeinsam spazieren, grillen gerne mal, gucken Fußball. Wie gesagt, gerade auch wenn unsere Mannschaften spielen und gegeneinander oder nicht gegeneinander, spielt keine Rolle. Nein, wir machen nach wie vor sehr viel gemeinsam.
Ja, und man muss sagen, also es hat sich schon ein bisschen verwoben, weil ich sag mal, wir haben uns gesagt, dass wir zusammengegangen, unser Leitspruch ist immer, wir wollen nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, auch mit Kunden zusammenarbeiten, wo wir auf Augenhöhe sind und wo man ein Vertrauensverhältnis hat und wo man merkt, die möchten mit uns zusammenarbeiten. Also wir haben auch uns von Kunden getrennt und auch von Mitarbeitern getrennt, wo einfach das nicht gepasst hat, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist uns ganz wichtig. Und so ist es eigentlich jetzt in Jahren entstanden, dass um uns herum, ob es jetzt der Rechtsanwalt ist, der Steuerberater, wer auch immer, das sind alles Freunde geworden oder das sind alles Leute, mit denen wir ein sehr starkes Vertrauensverhältnis haben. Und deswegen, wenn wir uns teilweise auch, ich sag mal, treffen, dann kann man gar nicht richtig auseinanderhalten, ist das jetzt ein berufliches Treffen nicht, aber weil sich alle gut verstehen und eben alle mit ihren Kindern kommen und das ist eigentlich das, was wir auch so schätzen hier in Solingen, weil hier ist eben alles ganz eng beieinander, ne? Und das können viele andere nicht. Wir haben ja viele von unseren Freunden, die auch studiert haben, die weltweit unterwegs sind, hat auch seine Qualitäten, aber eben das, was wir, glaube ich, hier haben, eben diese Verbindung zwischen Arbeiten und Freunde und Familie, das kriegt man eben nur in der Heimatstadt und das schafft man auf der großen, weiten Welt nicht.
Und ich glaube, das war auch, Sie haben es gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen, ein Grund, warum Sie gesagt haben, wir arbeiten jetzt hier zusammen, dass Sie eben näher an der Heimatstadt sind und dass Sie sich auch hier mit der Familie dann niederlassen können.
Ja, genau. Also es ist ja so, ich habe ja in Köln studiert und Köln gelebt. Meine Frau war in Düsseldorf, hat auch in Düsseldorf gelebt. Und für uns war immer klar, dass wir eigentlich, wir sind überzeugte Solinger, beide. Ne? Und wir haben einfach gesagt, warum müssen wir in der großen, weiten Welt immer rumreisen? Das ist zwar mal nett, das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man am Anfang mal viel fliegt oder was immer. Das ist auch mal ein Gefühl, was man erleben muss aus unserer Sicht. Aber am Ende kann man auch in Solingen unheimlich viele tolle Sachen machen. Ne? Und das war so der Anfang, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal versuchen, hier lokal das aufzubauen mit Freunden. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die eben auch früher mit uns zur Schule gegangen sind, die aus der Familie sind, die aus der Schule sind. Das ist halt ein Arbeiten, was man sich total aufbauen kann. Und wir sind halt maximal flexibel. Ne? Also wenn unsere Kinder was haben, wir können, dann fahren wir mal eben nach Hause. Wir haben noch keine Aufführung verpasst oder irgendwas. Das ist eben die Flexibilität, dafür kann ich die Kinder ins Bett bringen und fahre nochmal ins Büro in 5 Minuten und kann dann eben nachts arbeiten, wenn die schlafen. Also das ist eben möglich, weil ich alles so nah beieinander habe.
Und ich weiß von Ihnen beiden, dass Sie auch in der Stadt oder Solingen als Stadt sehen mit viel Potenzial. Was würden Sie sagen, sind die Stärken der Stadt?
Also ich behaupte, dass Solingen Riesenpotenziale hat, immer schon gesagt. Und zwar haben wir, ich sag mal, einen der schönsten Lebensstandorte, die ich kenne in Deutschland. Es ist so grün, es ist so viel Natur, so viel Wasser, Berge. Das haben wir alles da und wir haben die Nähe zu den ganzen Großstädten, in Köln, Düsseldorf, Essen. Das heißt, man kann hier ein super Leben haben und trotzdem eben sehr, sehr viel Kultur, Freizeitangebote wahrnehmen. Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Stärke von Solingen. Wir wissen alle, dass wir nicht immer all das Beste da rausholen. Ja? Da sind wir uns auch einig, aber wir sind der Überzeugung, dass wenn man eben daran arbeitet und auch sich mit Leuten zusammentut, dann kann man viel bewegen. Und deswegen sind wir auch hier in der Stadt, deswegen freuen wir uns eben auch, einen Freundeskreis zu haben, der eben auch so denkt, ne, ob es jetzt ein Tobi Erdmann ist, Mirko Novakovic, Henna Pasch, ne, das ist so der Kreis, mit dem wir uns sehr, sehr gut verstehen und wo wir auch, sagen wir mal, gleiche Denkrichtung haben und wir glauben, dass da echt noch viel geht. Und unsere Lieblingsbank ist ja die Sparkasse Solingen, ne, mit der wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und auch da sind ja unheimlich viele Impulse, die davon ausgehen. Ne? Sei es jetzt in Ohlix die neue Entwicklung am Markt, ne? Sei es jetzt hier in der Innenstadt. Und das sind Sachen, die uns einfach davon überzeugen, dass wir glauben, dass hier echt Potenzial ist.
Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um auf eine Frage einzugehen, die nicht von mir kommt, sondern vom eben schon angesprochenen Henna Pasch. Der war bei uns im Podcast zu Gast, als er gerade relativ frisch IHK-Präsident war und konnte da einem unserer nächsten Gäste eine Frage stellen, wusste aber nicht, wer das sein wird. Und er hat quasi gefragt:
Die Frage könnte natürlich auch lauten, was wünscht sie oder er sich von der bergischen Wirtschaft, von der bergischen Unternehmerschaft? Und über diesen Weg auch, was wünscht er oder sie sich von jemandem, der für eine gewisse Zeit die Funktion des IHK-Präsidenten hat? Also ich bin ja tatsächlich frisch in dem Amt und auch darauf angewiesen, dass mir Leute auch noch Hinweise dazu geben, was ihre Erwartungshaltung ist. Weil vielleicht beispielsweise bei diesen 38.000 Unternehmerinnen und Unternehmern ist das vielleicht gar nicht mal so hundertprozentig klar, was die sich eigentlich von so einem Präsidenten oder einer Präsidentin erwarten. Also das könnte auch eine Frage sein.
Was sind da Ihre Wünsche an Henna Pasch? Die kann man jetzt äußern, was als nächstes angehen soll.
Die kennt ja schon gut.
Genau, also wir sind ja auch mit Henna befreundet seit der Schulzeit und ich habe auch noch mit ihm studieren können in Wuppertal. Ja, speziell nicht vom Henna vielleicht, aber grundsätzlich auch für die nachfolgenden Amtsträger und auch von der Stadt grundsätzlich würden wir uns freuen, wenn die Stadt etwas dynamischer wäre, wenn die Stadt etwas flexibler und schneller wäre. Also es ist keine große Kritik, sondern eher eine konstruktive Kritik. Wir sind wirklich grundsätzlich sehr zufrieden, haben sehr gute Ansprechpartner, wir haben viele proaktive Leute aus dem Netzwerk. Das ist im Einklang mit Ihrer vorherigen Frage. Nämlich eben, dass Solingen ist im Vergleich zu Metropolen eine übersichtliche Stadt, ja, überschaubare Stadt, aber immerhin noch eine Großstadt mit viel Potenzial, sprich eben, wenn man Netzwerke hat, wenn man Fachleute sucht, wenn man aktive Leute sucht, findet man sie schnell, man wird sehr schnell familiär, das finden wir sehr, sehr wichtig. Ich kenne das von Familienmitgliedern oder von Freunden, die außerhalb von Solingen nach Solingen gezogen sind, sagen, es ist schwierig, bei Solingern anzukommen. Aber wenn man einmal drin ist, ja, das ist wie so ein Klüngel quasi, dann hat man es auch in Anführungszeichen geschafft. Ja, dann fühlt man sich wohl, man fühlt sich geborgen, man stoßt auf Leute, die hilfsbereit sind. Und das zeichnet eben Solingen aus. Und wir müssen es schaffen. Wir beide sind ja auch bei den Wirtschaftsjunioren aktiv, im Rotary Club aktiv. Wir müssen es schaffen, dass eben genau diese Netzwerke schneller miteinander agieren, ja, sich schneller helfen können, sich schneller unterstützen können. Und da darf nicht immer das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund stehen, sondern eben nachhaltige Lösungen.
Der Henna, wir haben ja auch mit ihm diskutieren dürfen, bevor die Entscheidung gefallen ist, dass er dafür für den IHK-Präsident kandidiert. Und wir sind über der Überzeugung, dass der Henna genau derjenige ist, den wir brauchen. Er ist jemand, der einem Streit nicht aus dem Weg geht. Und wir brauchen in Solingen, wir müssen noch rauskommen aus diesem Klein-Klein, was insbesondere in der Lokalpolitik leider vorherrscht. Und wir werden Solingen keinen Schritt vormachen, wenn wir uns eben in Parteiecken verziehen und eben da strategische Entscheidungen treffen, was ja gerade jetzt wieder ganz aktuell in den Parteienkonstellationen, die jetzt da ist. Das ist das, was unsere Stadt bremst. Ne? Und wir brauchen eben Leute, die darüber hinwegspringen. Ne? Und das ist eben ein Henna Pasch. Und deswegen haben wir das total begrüßt und unterstützen ihn da auch bestmöglich. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Mirko, der einfach der einfach macht. Ne? Da können auch ganz viele was dagegen haben, aber er macht. Und das ist das, wo wir uns wiederfinden. Und deswegen, wir haben Henna da schon oft drüber gesprochen, was wir uns wünschen. Und wir finden auch, dass er da super engagiert dran geht und hoffen, dass er uns da auch noch lange erhalten bleibt.
Mirko Novakovic und Henna Pasch, beide schon zu Gast in diesem Podcast gewesen. Spannende Folgen, dass ich das sage, ist wenig überraschend, aber gerne mal reinhören an dieser Stelle. Aber um diese Netzwerke zu verbinden, braucht es da genauso Figuren wie eben Henna Pasch und Mirko Novakovic oder wie kann man das noch hinkriegen, dass das alles dynamischer wird, dass die Zusammenarbeit schneller funktioniert?
Ich glaube, es braucht einfach gute Projekte. Das ist das A und O, wo Leute einfach sich hingezogen fühlen. Und man braucht immer, sage ich mal, Leute, die vorne weglaufen. Das sind die Vorgenannten. Aber dann brauchen wir eben auch Leute, die hinten die Netze weben und dann eben das Funktionieren bringen. Und das sind oft Leute, die man gar nicht so auf dem Schirm hat hier in der Stadt, die man aber immer wieder trifft, da wo es um Engagement geht. Und ich will mal ein Beispiel nehmen, weil er immer so unterm Radar läuft, zum Beispiel Olaf Oberhoff. Das ist jemand, der für viele gar kein Begriff ist, der bei den Wirtschaftsunionen aber massive Arbeit in ganz vielen Projekten macht. Und das sind eben die Leute, die brauchen wir an verschiedenen Stellen. Und woher ist das gekommen, diese Zusammenarbeit ist gekommen, weil wir einfach tolle Projekte uns vorgenommen haben. Ne? Make a Difference Day damals für die benachteiligten Kinder, das war so unser Startprojekt, was wir zusammen gemacht haben. Und dann ging das eben weiter über Leuchtturmprojekte wie die Buko hier im Bergstätte-Dreieck und so. Und das sind Sachen, und da sind so viele Leute dazugekommen, die dann unterstützt haben, die geholfen haben. Und das sind so Netzwerke, die bleiben. Ne? Wenn man so eine Veranstaltung zusammen organisiert und den Effekt sieht, dann bleibt das und das ist aus unserer Sicht das, was zählt. Ne?
Der Name des Podcasts gibt es eigentlich wieder her. Wir brauchen schon bergische Macher, wir brauchen Führungspersönlichkeiten, wir brauchen definitiv Leuchtturmprojekte. Ich glaube auch, dass wir die zu Genüge in Solingen haben. Wir müssen es nur miteinander besser connecten. Und in Solingen ist es leider, das ist eines der kleinen und wenigen Nachteile, aber ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren Fortschritte gemacht haben. Wir sind grundsätzlich als Solinger sehr skeptisch gegenüber was Neuem, gegenüber was Innovativem. Und wir halten immer an alten, festgefahrenen Strukturen fest. Und ich glaube, wir müssen eigentlich das Alte wahren, ja, schätzen, keine Frage, aber auch viel offener und viel aktiver auf das Neue, auf das Innovative zugehen. Und wenn wir diesen Brückenschlag schaffen, dann haben wir es geschafft.
Ich glaube, das ist ja fast eine Zwangsläufigkeit, die irgendwann entsteht, weil man spricht immer von Transformationsprozessen, aber genau. Das ist ja genau das, was im Gange ist. Und da stellt man sich die Frage, glaube ich, irgendwann nicht mehr, ob man sich mit was Neuem beschäftigen möchte. Ich glaube, man muss es dann einfach machen.
So ja, ist es. Das Problem ist nur Transformationsprozesse, das hört sich mal alles sehr hochtrabend an. Wenn wir aber durch die Solinger Unternehmen gehen, Solinger Schulen gehen, dann fragt man sich, ob das Wort Transformationsprozess das richtige ist oder ob wir erstmal überhaupt von der Entstaubung reden müssen. Ne? Also das ist, ich glaube, dass wir von diesen hochtrabenden Worten noch sehr weit entfernt sind in vielen Bereichen. Und das ist ja unser Antrieb auch zu sagen, wir gucken uns alle Branchen an oder wir gucken uns viele verschiedene Branchen an, weil wir einfach glauben, es gibt so viel Potenzial, das nicht gehoben wird hier in der Stadt. Ne? Und das, wir haben tolle Unternehmen, ohne Frage. Es gibt ja wirklich auch ganz großartige Unternehmen hier, aber wir haben auch ganz viele Unternehmen, die werden über die nächsten Jahre wahrscheinlich verschwinden, weil einfach entweder die wirtschaftlich es nicht mehr schaffen oder keinen Nachfolger haben und so weiter. Und das ist eigentlich unser Anreiz zu sagen, lasst uns versuchen, alle zusammen die Unternehmen, die Sinn machen, hier zu behalten und weiter auszubauen und damit eben auch den Arbeitsplatz in Solingen oder die Arbeitsplätze in Solingen zu erhalten, damit wir eben eine lebenswerte Stadt bleiben. Ne? Und das ist eigentlich unser Antrieb zu sagen, wir machen das.
Und da leisten Sie auch ganz konkreten Beitrag zu. Sie haben nämlich unter dem Dach der Smart Investments GmbH seit 2013 mehr als 20 Unternehmen gegründet. Ist das noch ein Wert, der aktuell ist oder sind es inzwischen schon mehr?
Nee, der ist relativ aktuell. Ich muss gerade überlegen, könnten jetzt auch 21 sein, aber wir wissen das selber manchmal nicht, weil wir verschmelzen dann schon mal eins oder so. Aber es ist für uns auch die Zahl ist irrelevant. Also uns geht es wirklich darum, wir machen das auch nicht daraus, weil wir sagen, wir wollen so und so viel Mitarbeit haben, sondern wir versuchen das, was Sinn macht, zusammenzuführen. Ne? Das machen wir sowohl in der Produktion, in den Produktionsunternehmen, wie aber auch bei den mobilen Projekten. Versuchen wir eben, die Sachen zusammenzuführen und eben Mehrwert auch immer für die Stadt zu schaffen. Und es ist uns zum Glück aus unserer Sicht jedenfalls, das ist ja auch mal sehr subjektiv, aus unserer Sicht ist uns das bis jetzt sehr gut gelungen. Und wir hoffen auf viele weitere spannende Projekte und Unternehmungen.
Was sind das denn für Gesellschaften? Können Sie da unseren Hörern vielleicht einmal so einen kleinen Einblick geben?
Ich sag mal, zwei große Sparten, primär zwei große. Es gibt ein paar, ich sag mal, Randfirmen, Gesellschaften, aber das eine ist das Thema Immobilienwirtschaft, beziehungsweise alles um das Thema Immobilienwirtschaft, angefangen vom Bauträger über die Verwaltung mit Hausmeisterservice und verschiedenen Dienstleistungen, ich sag mal, Projektmanagement, Projektierung von Entwicklungen. Und das andere ist halt Industrie, unter dem Punkt Industrie, mit Schwerpunkten Automotive, mittlerweile auch Elektronik und die hiesige Industrie, sprich alles um das Thema Schneidwarenindustrie.
Ich würde gerne bei dem Industriethema bleiben. Da habe ich mir jetzt drei Gesellschaften rausgeschrieben. Das ist einmal VTEC, dann Metallwerk Solingen und die Emde Solingen GmbH, an der sie auch beteiligt sind.
Korrekt.
Was machen diese drei Betriebe?
Die VTEC war ein klassischer Lohndienstleister und hat, ich sag mal, als untergeordneter Lieferant der Lieferkette, ich sag mal, an vierter, fünfter Stelle die Automobilindustrie beliefert. Mittlerweile sind wir Direktlieferant von primär Second-Tier-Unternehmen, teilweise von OEMs und machen diverse Dienstleistungen von angefangen von Biegeprozessen, Einlegearbeiten mittels diversen Standsautomaten, Pressautomaten über, ich sag mal, mechanische Bearbeitung, CNC-gefertigte Steuerung, CNC-gesteuerte Fertigung. Wir machen Oberflächenapplikationen, Verpackungsdienstleistungen, Montagedienstleistungen. Wir sind also wirklich eher ein Systemlieferant im Bereich Automotive. Im Bereich Elektrotechnik ist das ähnlich. Da haben wir Präzisionspressteile, haben mehrere Stanzautomaten, wo wir im Schnellläuferprinzip mit diversen Raster- oder Budererpressen fertigen. Ich würde sagen, eine Quote von ca. 70% ist 70-80% ist Elektroindustrie. Und Metallwerk stellt Friseurscheren her, primär Friseurscheren für lokale Unternehmen, die allerdings weltweit verkaufen. Friseurscheren ist allerdings aber nur ein Bereich. Wir machen die gesamte Vorfertigung für weitere, ich sag mal, Klingen. Das können Textilscheren sein, das können Rasiermesser sein. Wir produzieren Pinzetten und zwar mittlerweile sind wir in der Fertigungstiefe so weit, dass wir komplette Pinzetten herstellen und auch an den Markt bringen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland.
Und gerade bei der Metallwerk Solingen, das finde ich ganz spannend. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war da sogar ein Teil der Vorfertigung inzwischen schon im Ausland, in China. Und sie haben das quasi zurück nach Solingen geholt. Der Trend ist ja häufig der gegenläufige, dass man sagt, solche Produktionsschritte, die kann man im Ausland einfach günstiger machen. Warum gehen Sie den gegenläufigen Weg? Das kann ja nicht nur die Liebe zur Stadt sein. Sie haben ja auch ein finanzielles Interesse daran.
Das ist richtig. Wir haben natürlich die wirtschaftliche Brille auf, müssen wir auch, aus Verpflichtung gegenüber unseren Familien, gegenüber uns selbst, gegen unseren Mitarbeitern. Aber es kann auch sehr wirtschaftlich sein, in Solingen zu produzieren. Wenn man bedenkt, dass man gerade in Drittländern, in entfernten Ländern, insbesondere in China, große Entfernungen hat, sprich der Transport wird von Tag zu Tag teurer oder kann teurer werden. Wir haben gesehen, das Thema Suezkanal, dass Waren einfach stecken bleiben über Wochen, Monate. Es kommt zu Verzögerungen, die Lieferkette kann einreißen. Und das Thema Qualität, man muss ganz klar sagen, Qualität setzt sich durch. Und der Trend ist tatsächlich nicht nur bei uns zu verzeichnen, sondern auch bei anderen Firmen, ich würde sagen deutschlandweit, ja. Die Automobilisten gehen auch her und verlagern einige der Produktionsstraßen zurück. Ja, Auslöser dafür sind Qualität, Lieferzeiten, Lieferperformance und am Ende, wenn man das alles wirklich als Kaufmann auf ein Stück Papier schreibt, merkt man unterm Strich, dass das gar nicht so viel günstiger ist oder eben gar nicht günstiger ist, im Ausland zu produzieren. Wenn man das Projektmanagement, ja, das Overhead dazu rechnet, merkt man, man kommt vielleicht sogar auf den gleichen Preis, hat aber die Kontrolle über die Fertigung, über die Zeiten, übers Personal und so weiter und so fort. Also die gesamte Lieferkette ist manchmal sinnvoller in Deutschland abzubilden als im Ausland, wo man eben mehrere Gefahren hat, ja, wo eben die Fertigung oder die Lieferung am Ende des Tages der Ware scheitern kann.
Und man muss dazu sagen, die Entscheidung, es zurückzuholen, ist ja nicht von uns getroffen worden, sondern von dem Kunden und aus unterschiedlichsten Gründen. Und wir haben einfach die Option aufgetan, hier in Solingen eben dann, sag ich mal, einen Teil auszulagern, weil sie platzmäßig Probleme hatten und kapazitätsmäßig. Und damit ist ja diese Idee der Metallwerk Solingen entstanden. Das ist ja sozusagen unsere Idee zu sagen, wir wollen versuchen, alle Arbeitsschritte, die man braucht, um dieses Made in Solingen zu bekommen, auch zu erhalten. Die großen Unternehmen, die wir in Solingen haben, die haben da kein Problem. Es gibt aber viele kleine, die eben nicht alle Schritte abdecken können. Und die haben eben die Chance bei uns, die restlichen Arbeitsschritte in Solingen machen zu lassen, um auch dieses Zeichen Made in Solingen dann weiter zu erhalten. Und das hat uns von der Story super gefallen. Das passt zu unserem Duktus, was wir machen wollen. Und deswegen haben wir es auch extra Metallwerk Solingen genannt, weil wir eben genau dieses Made in Solingen auch rausstellen wollten.
Es wird jetzt ja im Zuge der Corona-Pandemie und den Erfahrungen, die man in den vergangenen 2 Jahren gesammelt hat, oft darüber gesprochen, dass man für viele Bereiche die Produktionskapazitäten eigentlich wieder, zumindest in Europa, wenn nicht besser in Deutschland, aufbauen sollte. Wir erinnern uns an die Szenen, dass irgendwie Medikamente nicht verfügbar waren, weil in Indien die Produktion stillstand. So ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber glauben Sie, dass das, was Sie jetzt in Solingen machen, also wieder Produktionskapazitäten hier aufzubauen, dass sich das auch in anderen Bereichen widerspiegeln wird, dass das da auch so sein wird?
Ja, ich glaube, also ich persönlich glaube, dass am Ende sich das Geld wieder durchsetzen wird. Und solange es eben noch Kapazitätsmöglichkeiten gibt, die günstiger sind, wird das in Teilen passieren. Ne? Also es wird sich verlagern. Wir haben jetzt viele Kunden, die darüber diskutieren, wie weit entfernt darf das noch sein. Ne? Also die reden jetzt immer von eine Tagesreise mit dem LKW oder sowas. Ne? Also so, die reden jetzt über Türkei, ne? So in diese osteuropäischen Länder. Da wird Bewegung reinkommen, dass eben China, sag ich mal, jetzt kritischer gesehen wird, weil ich sag mal, bis Suezkanal und bis Corona war ja dieses Transportrisiko, wurde ja praktisch nie diskutiert. Es war ja null. Also es wurde in allen Gleichungen kam das nicht vor. Das hat sich natürlich ganz stark geändert und das wird dazu führen, dass sie versuchen, eben es näher ranzuholen. Aber dass das in Deutschland wirklich dazu führt, dass wir jetzt in den einfachen Fertigungsschritten wieder mehr Kapazitäten aufbauen. Ich glaube, dass es in Teilen in Spitzen, also Spitzenabdeckung sein wird, aber es wird keine grundlegende Änderung geben. Das ist meine persönliche Meinung.
Ich glaube, da werden mehrere Kriterien einfließen. Ich bin überzeugt davon, dass die in einigen Bereichen das klassische Double Sourcing wieder aufnehmen werden. Sprich, die werden einen, ich sag mal, der BMW wird einen deutschen Lieferanten nominieren, ihm, ich sag mal, 30%, 40% des Umfangs abgeben und die restlichen 70 oder 60, je nachdem, wieder im Ausland fertigen, mit der Wirtschaftlichkeitsbrille. Allerdings werden sie dann mit, ich sag mal, Instrumenten wie Golden Stock, Safety Stock arbeiten. Sprich, die haben im Zuge des Lean Managements haben sie alles schlanker gemacht, sind hingegangen und haben gesagt, ja, wir wollen in Just-in-Time und Just-in-Sequence-Lieferungen haben, Lösungen haben, ja, keine hohen Lagerhaltungskosten. Da werden sie heute mit einem spitzen Bleistift anders gegenrechnen. Ja? Die werden, ich sag mal, verschiedene Blickwinkel in Betracht ziehen und sagen, ja, hör mal, ich will das Thema Versorgungssicherung haben. Weil am Ende haben sie gemerkt, ja, der günstige Einkauf ist wichtig, aber wenn die Bude brennt und ich kriege kein Material und habe meine Produktionslinien stehen, dann wird es doch deutlich teurer.
Ein paar Chips im Lager wären schon ganz gut.
Zum Beispiel das Thema Chips, ja, man ist ja dran und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen das Thema Chipversorgung gelöst haben werden. Da wird es auch insbesondere in der Automobilindustrie wieder mit den Produktionszahlen höher ziehen. Aber wie gesagt, ich bin auch wirklich überzeugt, das Thema nicht Single Source, sondern Double Source. Ja, die Strategie werden sie verfolgen.
Jetzt kommen wir ein bisschen vom eigentlichen Thema ab, aber das fand ich gerade spannend. Sie sagten, in den nächsten Wochen wird sich das Problem schon entspannen.
Das glaube ich. Da bin ich fest von überzeugt.
Aha, das habe ich so jetzt noch nie gehört. Aber was?
Ja, man kriegt ja mit, die Automobilindustrie arbeitet an Lösungen. Es gibt verschiedene Unternehmen, die schon vorgeprescht sind. Da muss was geschehen, ja. Ich sag mal, die Produktionskapazitäten haben sich, ich sag mal, von 3 Schichten auf 2 und dann auf 1 Schicht reduziert, ja. Es gibt mehr Anfragen, als man Autos auf die Straße kriegt. Der Gebrauchtwagenmarkt war noch nie so teuer wie jetzt. Wenn man das vergleicht, 2021 auf 2020, haben wir einen Preisanstieg von ganz grob 10-15% auf den Gebrauchtwagenmarkt. Das ist völlig verrückt, ja. Und ich bin da sicher, dass gerade der Mittelmotor unserer deutschen Wirtschaft, die Automobilindustrie, da nicht geruht hat. Und man kriegt von rechts und links vom Netzwerken mit, dass die da am Ende der Lösungssuche sind. Da bin ich wirklich von überzeugt, dass das in wenigen Wochen losgeht.
Spannende Einblicke. Lassen Sie uns zurück nach Solingen kommen, und zwar an die Höherstraße. Da sitzen Metallwerk Solingen und auch VTEC und inzwischen auch die Emdese Solingen GmbH.
Metallwerk und VTEC, das ist korrekt. Die Emde noch nicht. Wir haben zwar die Räumlichkeiten dafür, aber sind gerade in der Umzugsplanung. Es könnte sein, dass wir uns für einen anderen Standort entscheiden müssen, weil wir bei Emde seit Übernahme oft einen Auftragsanstieg haben. Wir würden in die jetzigen Räumlichkeiten reinpassen. Allerdings ganz klar mit dem Vorbehalt, wenn wir weiter so wachsen, hätten wir wahrscheinlich nächstes Jahr schon das Problem, dass wir Platz benötigen würden. Deswegen muss man ganz offen sagen, ist die Planung war zwar noch in Gange, aber die Entscheidung ist nicht gefällt.
Haben Sie da schon konkrete Standorte im Blick? Oder?
Ja,
haben wir. Aber
primär in Solingen. Das können wir schon mal sagen. Ist noch nicht entschieden, aber wir wollen in Solingen bleiben.
Also wir gucken uns verschiedene Standorte an. Wir sind ja durch unseren Gesellschafter ja auch bei der Wirtschaftsförderung ganz gut vertreten, sodass wir da gerade uns einfach mal einen Überblick verschaffen. Und dann werden wir versuchen, die beste Entscheidung zu treffen, die eben auch ein Wachstum zulässt.
Genau, der Gesellschafter, das ist Horst Gabriel, der Vorsitzende des Solinger Arbeitgeberverbandes und Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderung.
Genau.
Und der hat einen Nachfolger für sein Unternehmen gesucht, eben Emde, und ist dann auf eine Lösung gekommen mit Ihnen beiden als Gesellschaftern und noch Herrn Zimmermann, Ralf Zimmermann, als vierten Gesellschafter. Warum war das für Sie ein sinnvoller Schritt zu sagen, okay, wir haben jetzt diese beiden Industrieunternehmen, VTEC und Metallwerk, und jetzt holen wir noch Emde dazu? Wie ergänzen die sich?
Ja, ich sag mal, Die wichtigste Ergänzung war, dass wir, wie es der Name sagt, die VTEC Automotive war primär im Automobilbereich, in der Zuliefererindustrie, Automobilzuliefererindustrie aktiv, Metallwerk in der lokalen Industrie und die Emde ist eher in der Elektroindustrie sehr aktiv gewesen. Und wir wissen, dass da gibt es ganz starke Schnittstellen. Im Bereich Elektro, allerdings im Automotive-Bereich. Wir haben gemeinsame Kunden gehabt, wo wir in der Wertschöpfung deutlich mehr in die Tiefe gehen können. Der Maschinenpark war eine sehr interessante Ergänzung. Das Know-how, ich sag mal, bei VTEC haben wir jede Menge Dienstleistungen anbieten können, hatten aber beispielsweise keinen Werkzeugbau im Hause. Den haben wir uns durch Emde mit dazu gekauft. Es gibt wirklich viele, viele Gründe. Das ist nur eine Reihe davon. Und wir glauben, dass wir so den Kunden ganzheitlichere Lösungen anbieten können. Angefangen von einer kompletten F&I-Arbeit, also sprich von der Forschung, Entwicklung über die ersten fertigfallenden Teilen bis in die Serienproduktion, bis in den Aftermarket können wir jetzt Kunden ganzheitlich bedienen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Das Zweite ist, natürlich ist es ein Solinger Unternehmen. Wir kannten den Horst Gabriel auch aus privaten Bereichen und haben uns immer gut verstanden. Die Zusammenarbeit hat geklappt. Man muss vielleicht noch betonen, dass die Emde ja ein Kunde von der VTEC war. Und das hat eigentlich wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst.
Das erste Standbein über die Industrie haben wir jetzt gesprochen. Ich würde gleich über das Thema Immobilien gerne mit Ihnen sprechen, hätte aber vorher noch eine kleine Kategorie, die ich einschieben würde, und zwar unsere 10 Fragen. Die stelle ich jeden Gästen hier. Das sind immer die 10 gleichen Fragen zum Bergischen Land und die würde ich Ihnen jetzt auch stellen. Es bleiben 10 Fragen, aber weil ich die beiden stelle, sind es quasi 20. Das heißt, vielleicht können Sie...
Oder 5.
nee, ich will schon von beiden wissen.
Ja, ich schieb dann rüber.
Nein, so kompliziert ist es nicht. Ich würde einfach loslegen. Gerne schnelle Antwort, gerne abwechselnd. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen.
Wir gucken mal, wie es passt.
Okay. Die erste Frage ist, worauf kann man als Bergischer stolz sein?
Auf unsere Natur.
Auf die Freundschaften, die ich hier aufbauen konnte, kennenlernen konnte, ja.
Was ist für Sie der höchste kulinarische Genuss?
Also wenn ich ehrlich bin, ist das immer ein schöner Döner.
Wenn ich es wirklich auf Solingen projizieren müsste, dann die bergische Waffel.
Was können Sie besser als die meisten anderen Menschen?
Selbst reflektieren.
Ich würde sagen, miteinander reden und querdenken.
Schwierig besetztes Wort zur Zeit.
Sehr schwierig besetztes Wort, aber ich glaube einfach, dass das genau das beschreibt, was wir tun. Wir versuchen, die Themen immer aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, um also gerade in der Problemlösung, weil eben das Problem ist, wenn man es immer nach dem gleichen Verfahren guckt, dann kommt man nicht weiter. Und das ist, glaube ich, die Stärke, weil wir kommen aus verschiedenen Bereichen und deswegen ist dieses lösungsorientierte Arbeiten ist für uns ganz, ganz entscheidend.
Wir sind dabei auch noch sehr, sehr, sehr stressresistent, muss man sagen. Also wir haben öfters mal Herausforderungen. Es ist nicht so, dass alles immer glatt läuft, aber wir machen wirklich das Beste daraus.
Und gönnen können.
Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?
U2.
Oh, da muss ich aber lange nachdenken. Das ist wirklich was länger her. Wo war ich auf dem Konzert?
Ich glaube auch U2.
Ich gehe davon aus. Ich kann mich an viele Konzerte erinnern, deswegen muss ich einmal jetzt sortieren. Aber ich bin auch unter anderem Bon Jovi-Fan und ich war auf sehr vielen Bon Jovi-Konzerten.
Okay. Mit wem würden Sie gerne einmal für einen Tag das Leben tauschen?
Er wird gerade wild gestikuliert, der Audiokommentar.
Ich kann es gar nicht sagen. Ich finde mein Leben eigentlich total schön, wie es ist. Wir tauschen nicht gerne, aber wir gehen gerne mit Leuten mit. Also wir versuchen immer, wenn wir interessante Unternehmerfreunde haben oder auch andere Bereiche, da einfach mitzugehen, um zu verstehen, was da ist. Also wir sind sehr, sehr vielseitig, aber ich wüsste jetzt keinen konkreten, wo ich jetzt sage, den nehme ich.
Das trifft es eigentlich, fällt mir schwer.
Was ist denn Ihr Lieblingsplatz im Bergischen?
Die Seilbahn im Burg.
Ich würde sagen, ja, an der Wupper, beispielsweise Haus Rüdenstein.
Wie würden Sie einen typischen Bergischen in 3 Worten charakterisieren?
Ja,
soll ich sagen? Also das Erste, was mir wirklich einfallen würde, würde ich sagen skeptisch, doch unterhaltsam. Und im Nachhinein doch freundlich.
Ja, so ähnliche Worte mehr. Also ich würde auch sagen, eine grundskeptische Einstellung neuem gegenüber, das haben wir eben schon gesagt, dann aber hilfsbereit. und großes Herz.
Was ist für Sie der angenehmste Zeitvertreib?
Also gibt da zwei Sachen, das sind auch unsere absoluten Prioritäten. Einmal Familienzeit und einmal Arbeiten wirklich, weil das eben für uns einfach zum Hobby geworden ist. Das ist in der Konstellation ist einfach eine schöne Sache.
Was würden Sie als Oberbürgermeister in dem Fall von Solingen als erstes anpacken?
Die Infrastruktur. Die Antwort kam schnell. Nein, wirklich, die Anbindung an die Autobahn wären uns sehr wichtig und grundsätzlich die Infrastruktur, ja.
Welchen Traum hegen Sie?
Also ich sage immer zu meiner Frau, wir möchten gerne später auf einer Berghütte irgendwo sitzen und mit Freunden die Tage genießen und trotzdem immer eine Verbindung hier zur Heimatstadt zu haben. Das ist eigentlich so der Endtraum. Gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Ich würde sagen, ich habe mehrere Träume oder wir haben mehrere Träume, aber vieles davon leben wir gerade. Wir sind beides glückliche Familienmenschen, haben wunderbare Kinder. Wir würden gerne mehr Zeit mit denen verbringen können, ohne eben, dass unsere Geschäfte, unsere ganzen Vorhaben da ins Wanken kommen. Das heißt, wir würden gerne vielleicht mehr Zeit haben wollen. Das wäre eigentlich der Traum, zu sagen, wenn man sich das ausruhen dürfte, lieber Gott, gib uns noch viele, viele Jahre, ja, wo wir das Ganze noch weiter schön auskosten können. Ausbauen und auskosten.
Oder 12 mehr Stunden pro genau. Tag.
Ich fand es sehr lustig, dass Sie jetzt, das waren übrigens unsere 10 Fragen, Sie haben es geschafft, dass bei manchen gar keine 2 Antworten notwendig waren, weil Sie quasi dann für beide geantwortet haben. Also da merkt man, dass Sie viel Zeit zusammen verbringen. Ich habe schon gesagt, bevor wir über die 10 Fragen gesprochen haben, dass ich jetzt gerne über das Immobilienthema sprechen würde. Das bietet sich einerseits an, weil Sie auch Gesellschaften haben, die sich um Immobilienprojekte kümmern. Und vor allem, weil Sie, Herr Spengler, in dem Bereich eine große Expertise haben. Die Kissel Immobilienverwaltungs GmbH, das muss ich ablesen, verwaltet mehr als 400 Immobilien mit 400.000 Quadratmeter Mietfläche, mehr als 3.300 verwaltete Einheiten sowie jährlich verwaltete Einnahmen in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro. Dazu haben Sie spannende Projekte in Wuppertal umgesetzt, unter anderem den Umbau des Döppersberg, im Moment noch das Köbohaus. Was macht im Jahr 2022 ein gutes Wohnbauprojekt aus?
Also man muss sagen, was macht das aus, was jedes gutes Projekt ausmacht? Eine gute Planung und eine gute Bauausführung und natürlich auch ein gutes Grundstück. So, das sind so die 3 grundlegenden Themen. Und deswegen engagieren wir uns auch in der Region, weil wir A, glauben, dass wir die Lagen extrem gut einschätzen können, weil wir B, ein großes Netzwerk haben, um Qualität auf die Platte zu bringen. Und weil wir eben auch glauben, dass wir einen anderen Standard hier etablieren wollen. Und wer unsere Projekte jetzt mal sieht, zum Beispiel Engelsgarten in Grefrath, was wir gerade bauen, wenn Sie die Qualität sehen und auch die Planung, die Offenheit, die Größe, Wohnung. Wir waren gerade heute Morgen noch da und haben eine Begehung gemacht. Das ist einfach grandios und das erfüllt einen auch mit Stolz, wenn wir da durchgehen. Und es ist einfach im Vergleich zu dem, was hier sonst standardmäßig gebaut wird, ist das ein Riesenunterschied. Und das unsere Stadt braucht das. Wir müssen uns das wert sein, dass wir eben auch hier einen anderen Standard bauen. Und das Gleiche haben wir auch in Wuppertal gemacht, im Köbohaus, wo wir gerade dran sind. Wir setzen da ganz andere Maßstäbe, weil wir eben durch Großprojekte, die wir für unsere Fondskunden machen, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, wo auch immer, wir eben da auch sehr, sehr viele Referenzthemen haben, die wir dann eben auch hier nach Solingen bringen können. Und ich finde, unsere Stadt muss sich es wert sein, auch so eine Qualität zu bauen. Und als ich angefangen habe, 2007, wurde immer gesagt, das bezahlt hier keiner. Ne? Das können die Unternehmen nicht bezahlen und das halte ich für den größten Fehler. Das ist, die Unternehmen bezahlen das hier nicht, weil es die Flächen nicht gibt. Ne? Und wir müssen die Flächen schaffen, wir müssen den Qualitätsstandard schaffen und dann sind die Unternehmer gerne bereit, auch zu investieren, weil die eben auch Lust haben auf tolle Räumlichkeiten.
Wenn wir Ihre Frage auf Solingen beziehen, dann können wir nur getrost sagen, wir wollen einem hohen Standard oder auf einem hohen Standard bauen, wo wir auch gerade als Speckgürtel, ich sag mal Düsseldorf, Köln, Immobilien für Leute anbieten, eben außerhalb, die sagen, das zieht uns an, das ist so attraktiv. Ja, das ist, wir in Erwägung ziehen, nach Solingen zu ziehen, Solingen kennenzulernen, ja, auch Kaufkraft mitbringen. Wir bauen nachhaltig, wir gucken uns die neuesten Café-Standards an. Alles, was wir, ich sag mal, in Solingen oder im Bergischen Land kriegen, versuchen wir aus Solingen oder aus dem Bergischen Land zu beziehen. Aber wir kaufen eben dadurch, dass wir die Gelegenheiten haben, in Großprojekte in anderen Städten, teilweise auch international reinschnuppern konnten, haben wir natürlich ein riesen Netzwerk. Wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben eine sehr gute Beschaffungsmöglichkeit. Wir gucken uns die Materialien genau an. Wo kriegen wir welche qualitativen Materialien zu guten Konditionen, sodass wir sagen, komm, wir können auch erschwingliche Immobilien, wirklich, ich will nicht preiswert sagen, aber durchaus lukrative Immobilien, Wohnraum schaffen zu einem sehr hohen Standard. Als wir Engelsgarten Bauabschnitt 1 losgelegt haben, haben wir zu einem Quadratmeterpreis verkauft, da haben uns Mitbewerber bzw. gute Freunde, aber auch die Banken gesagt, ihr seid zu günstig. Und wir haben gesagt, keine Frage, wir wollen es nicht falsch anhören, wir sind nicht die Samariter, wir wollen Geld verdienen, das tun wir auch, aber wir müssen es nicht überziehen, das ist uns auch wichtig. Und bei jedem Projekt sagen wir immer, wir wollen einen Standard bauen, da würden wir selber drin wohnen. Ja, also wir wollen nichts bauen, wo wir sagen, das ist nur rein Wirtschaftlichkeit, ja, da geht es nur um den Quadratmeterpreis, damit könnten wir uns nicht identifizieren. Klar wollen wir Geld verdienen, wie gesagt, wir tun das, aber wir müssen es nicht ausreizen. Das ist uns wichtig.
Nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn über neue Wohnprojekte in Solingen, über Neubauten gesprochen wird und dann man die Diskussion verfolgt, ob das jetzt bei Facebook ist oder auf der Straße, dann ist oft die Rede davon, ja, wer soll denn da einziehen, wer soll sich das denn leisten können? Ist das nicht ein Problem, dass mit diesem gewissen Standard natürlich auch ein gewisser Preis einhergeht, dass sich das da manche Leute schlicht nicht leisten können und auch Leute, die sich das vielleicht noch vor ein paar Jahren hätten leisten können, plötzlich nicht mehr leisten können?
Also das ist ja ein generelles Problem, was wir diskutieren müssen in ganz Deutschland. Aber in Solingen, also man muss es ja mal so sehen, als ich angefangen habe 2007, war der Quadratmeterpreis für eine Neubauwohnung bei 2200 Euro im Schnitt. Heute liegen die Baukosten bei 3000. So. Dass das nicht geht, ist jedem, der da drüber nachdenkt, ist klar, dass das nicht funktioniert. Das heißt, die Standards, die ja regulatorisch und gesetzmäßig festgesetzt werden von der Bundesregierung, die sind ja so hochgeschraubt, dass die Baukosten eben mitgestiegen sind und man gar nicht zu anderen Konditionen bauen kann. So, jetzt ist ja die Frage, was braucht so eine Stadt wie Solingen? Wenn Sie mal in die Innenstadt gehen, wenn Sie Konrad-Adenauer-Straße gehen, in Bereiche in Wald oder auch in Ohligs, da haben Sie unheimlich viel alten Bestand. Ja? Die sind nicht energetisch, die sind auch von den Grundrissen nicht gut, die haben alte Bäder, alte Leitungen. Wenn das ist, was wir unserer Bevölkerung anbieten wollen, dann, glaube ich, wissen wir, wo die Stadt sich hinentwickelt. Und wir müssen es schaffen, dass wir für Leute, die eben auch Geld haben, Wohnraum anbieten, dass die sich auch hier wohlfühlen und auch hier bleiben und dann eben auch hier weggehen. Wir werden das sehen, wenn jetzt in Ohligs alles bezogen ist, ne, am Marktplatz und so. Da werden wir die Entwicklung sehen, was das ausmacht für Gastronomie, für die Geschäfte auf der Düsseldorfer Straße. Ne. Wir können, ich sag mal, das ist zum Beispiel eins der größten positiven Projekte, dass das Center da nicht gekommen ist, ne? dass der B-Plan umgestellt worden ist, dass da jetzt Wohnen entstanden sind. Man kann immer diskutieren über Qualität, über Verdichtung und so, da können wir alles diskutieren, Parkplätze, aber dass der Grundansatz, dass da jetzt mit dem Stadion zu vielleicht 1.000, 1.500 Menschen hinkommen, die alle, sag mal, sich so eine Wohnung leisten können, das wird, der ganze Bereich wird aufgewertet. Und was passiert mit diesen alten Wohnungen? Das ist ja dann ein Prozess, ne? Wenn die Preise steigen, sind die Leute wieder bereit, auch wieder in ihre Wohnung zu investieren. Natürlich wird das am Mietniveau, das wird im Durchschnitt steigen. Ne? Das ist unausweichlich. Aber ich glaube, dass wenn das nicht passiert, haben wir irgendwann so Probleme, wie Wuppertal lange hatte, dass wir überall Leerstände haben und die Häuser verfallen. Und das war in Wuppertal in Teilen ja dramatisch. Ne? Wir sind da manchmal Straßen lang gegangen, wo wir uns Häuser angeguckt haben. Also ich kannte die Straßen nicht, aber ich würde da auch nie wieder reingehen. Ne? So, und ich finde, dass wir in Solingen eine Riesenchance haben, jetzt eben durch diese steigenden Preise. Wie gesagt, wir haben da über 2,2 geredet, wir reden heute über 4, 4,5, vielleicht sogar 5.000 Euro. Natürlich ist das eine gigantische Steigerung. Wenn man aber dabei berücksichtigt, dass der Zinssatz ja von damals 5-6% aktuell teilweise unter 1 liegt, dann ist die Rate an sich nicht das Problem, sondern die Frage ist, kriegen die das aus Bankregulatoriken, kriegen die Leute einen Kredit, ne, über diese große Summe? Ansonsten ist es ja wirklich in Deutschland so, dass es ja anders wie in angelsächsischen Ländern so ist, dass wir Festverzinsung für 15 Jahre abschließen mit Bausparvertrag. Das heißt, wir können über die gesamte Tilgungszeit das abschließen, sodass es, ich sag mal, das Risiko aus meiner Sicht nicht gestiegen ist für jemanden, der sich eine Immobilie kauft, sondern einfach die Summe, die halt da bewegt wird. Und wir diskutieren da oft drüber, wir haben auch mit Tim Kurzbach öfters schon drüber gesprochen, auch hier mit mehreren unserer Unternehmern, was können wir tun, um in Solingen bezahlbaren Wohnraum zu machen. Und man muss auch ehrlich sein, das, was in Solingen zu knapp ist, ist nicht der Wohnungsbau. Man sieht, die Nachfrage ist gigantisch danach, also da können wir noch mehr von bauen, kommen auch von außerhalb. Und so. Aber das, was doch in Solingen fehlt, das sind doch die bezahlbaren Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser und so weiter. Und das ist ein Thema, da reden wir dann wieder über Flächenbereitstellung, Flächenpotenziale. Und die sind aus meiner Sicht in Solingen eben aktuell nicht gegeben. Da fehlt uns einfach ich sag mal, die Option Neubaugebiet, vielleicht auch mal Reihenhaussiedlung in sozialen Wohnungsbau Paket zu schnüren, wo wir glauben, dass man das wirtschaftlich darstellen kann, ne? Das dann eben zu diesen festgesetzten Konditionen eben dann vermietet an Familien. Und da fehlen einfach die Grundstücke. Und das ist eigentlich ein Thema, was wir auch mit der Stadt diskutieren und eben auch Grundstücke suchen, wo wir glauben, dass das so Projekte sind, die würden unsere Stadt mal nach vorne bringen, weil wir eben viele auch im Freundeskreis Familien haben mit Kindern, die suchen das, wofür wir eigentlich stolz sind auf unsere Stadt. Viel Grün, ne, Garten, so das, was man in Köln und Düsseldorf und Berlin eben sich nicht mehr leisten kann, ja, weil da kostet eben das Reihenhaus in Lindenthal 2 Millionen. Ja, so das kann man sich nicht mehr leisten, aber hier ist das möglich und da müssen wir halt gemeinsam dran arbeiten, dass wir Flächen identifizieren, wo das möglich ist.
Wird sie denn auch geben, auch angesichts dieser Nachhaltigkeitsdiskussion? Ich hatte irgendwie letztens, hatte ich einen Termin im Burghauser Feld in Auf der Höhe. Und das ist ja eine Riesenfläche, die, ich glaube, vor 25 Jahren erst so richtig entwickelt wurde. Und wenn man sich das dann vorstellt, wie groß die Fläche ist und was da vorher war, also sowas gibt es ja nicht mehr. Und vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir über Klimaschutz und Nachhaltigkeit führen, glaube ich nicht, dass so große Flächen in den nächsten 10 Jahren verdichtet werden.
Also ich würde es, also ja, also wenn man sich Luftaufnahmen von der Höherstraße anguckt, wir haben letztens nochmal von einem Kunden so ein Foto bekommen, da steht da praktisch nichts, da ist eine Straße, ein Haus und das alles fällt drum. Ja, also natürlich muss man sich über das Gedanken Flächenfraß und Verdichtung so Gedanken machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man aus sozialen Aspekten das nicht außer Acht lässt. Wenn wir eben jetzt nur noch hochwertig bauen, ja, abreißen, neu bauen und so weiter, dann wird es sein, dass wir halt einen Verdrängungswettbewerb haben. Ne? Dann schieben wir die Familien, schieben wir raus, schieben wir nach Witzelden, nach Langenfeld, nicht so teuer, aber Felbert, was weiß ich, wo die alle rausgeschoben werden. Und ich glaube, dass unsere Stadt deshalb lebenswert ist, weil wir hier ganz viele Familien haben. Wir haben eben viel Grün. Wenn sie mit den Kindern in den Wald gehen, sie treffen immer Leute, treffen immer Familien. Und das ist ja eigentlich das, was so schön ist. Das haben die Großstädter nicht. Die kennen das gar nicht. Wenn die hier sind, dann sind die erschlagen von so viel Natur, ne? Und das ist doch das Tolle, was wir haben. Und natürlich muss da, das ist genau wie bei Gewerbeflächen ja auch, wir müssen aber, sag ich mal, in eine Diskussion reinkommen, wo nicht einfach nur das Argument Natur sofort alles totschießen kann. Ne? So, und das ist aktuell in meinen Augen der Fall hier, auch gerade in Solingen, für alles wird sofort eine Bürgerinitiative gegründet, für alles, die stehen 25 Mal in der Presse. Ne? Das ist so ein Zyklus, wo ich glaube, dass eine Minderheit eine Stadt blockieren kann. Und ich weiß noch nicht, wie man das macht. Das ist ja der Diskurs, den wir führen, auch mit der Politik. Wie kann man da Regeln aufstellen, dass eben die Interessen der Gemeinheit, der Allgemeinheit auch berücksichtigt werden. Ne? Und da glaube ich einfach, dass wir was finden müssen, um eben Familien einen Wohnraum zu geben, auch wenn wir die übersteigenden Preisen schwierig ist.
Vor einigen Monaten haben Sie mal erklärt, und das fand ich sehr spannend, deswegen spreche ich es nochmal an, dass dadurch, dass Condor Wessels sich in Solingen engagiert, zum einen durch das große Projekt in Ohligs auf dem ehemaligen Olbo-Gelände und jetzt auch auf dem Gelände von Breuer und Schmitz an der Locherstraße, dass Solingen dadurch so ein bisschen auf die Karte von größeren Investoren gekommen ist, so sage ich das mal laienhaft. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen?
Ja, also man muss sich das so vorstellen. Also die ganzen Investoren, Fonds, die haben sogenannte Ankaufskriterien, ne? Und die werden von einem Gremium festgelegt. So, und diese Sachen, die da festgelegt sind, die sind für die bindend, nicht zu ändern. Das heißt, wenn da drin steht Top 7 Städte oder nur Städte ab 300.000 Einwohner oder was auch immer, dann ist Solingen raus. Also um jeden Preis raus. Und dann gibt es halt Indikatoren, die da eine Rolle spielen. Und wir haben oft schon Gespräche gehabt, so, nee, finden wir eigentlich ganz interessant, aber ist bei uns nicht im Portfolio oder im Profil drin. So, und natürlich ist das sowas, das ist ja wie so ein, das ist ja in Deutschland immer, das ist ja der Schlangeneffekt. Ne? Da, wo Leute anstehen, da stelle ich mich auch an, obwohl links daneben alles frei ist. Und wenn jetzt aber so ein Großer, der bekannt ist, ja, der auch eine große Summe da in die Hand nimmt, plötzlich in Solingen investiert, dann steht das im Thomas Daily Ticker, in der Immobilienzeitung, also in den Fachportalen, die es eben gibt. Dann fragen sich plötzlich Leute, warum investieren die und wir da nicht? Ne? So, und dann fängt dieser Zyklus an. Ne? Dann wird gesprochen darüber, dann wird sich das angeguckt, wird gesagt, das ist ja super. Und so entwickelt sich das. Dann kommen wir plötzlich auf die Tapete bei mehreren Fonds und jetzt gucken die auch auf Solingen und schauen, ob wo sie investieren können. So, und das kann man immer verteufeln, wenn man sagt, jetzt kommen Externe, die nicht das Solingen haben oder so, hierhin. Auf der anderen Seite glaube ich, dass solche Projekte unheimliche Chancen nehmen. Das werden wir in Ohlig sehen, das werden wir in Wald sehen und das werden wir auch in der Innenstadt sehen. Ich meine, ist ja auch das Kieserling-Gelände, das zusammen mit der Sparkasse, da werden sich noch einige wundern, was aus unserer Innenstadt da als urbanes Quartier werden kann. Ne? Wo alle jetzt sagen, um Gottes Willen, das ist totgeweiht sozusagen. Da geht keiner mehr hin, das wird nur noch schlimmer. So. Und wir werden mal schauen, wenn die sozusagen in der Entwicklung fertig sind, wenn der neue Eigentümer im Hofgarten mit einer Architektin, die wir sehr gut kennen, zusammen ja gerade auch da ein Redesign macht, gucken wir mal, wie das wird, wenn der Neubau der Sparkasse da steht, wenn der Pavillon oben auf dem Graf-Wilhelm-Platz steht, dann gucken wir mal, ob sich das nicht auch dann in Ketteneffekt verbindet, dass wir da wirklich dann auch eine in der Innenstadt eine schöne Lage haben. Und ich meine, einig sind wir uns, glaube ich, dass zum Beispiel so ein Südpark super ist. Ne? Also der ist toll, die Restaurants allein, dieses mal über die Trasse spazieren und sowas, das für ein Magnet ist, wie viele Leute da hingehen. Ne? Und man sieht, dass man mit kleinen Sachen unheimlichen Erfolg hat. Und das ist halt das, was uns hier immer so ein bisschen frustriert. Wir haben das in Wuppertal gehabt, da war mit der B7-Schließung beim Döppersberg-Projekt. Um Gottes Willen habe ich da Diskussionen mehr angehört. Also das war, und auch wirklich das Gleiche ist jetzt, war mit der Trasse. Jetzt ist das mit dem Moonwalk an der Münchner Brücke. Also es wird dieser Gegenpol kriegt immer eine Riesenplattform. Aber dass wir sowas als Stadt brauchen, ja, damit wir als Stadt auf die Wahrnehmung auch der Umgebung kommen und eben auf unsere Vorzüge aufmerksam machen können, das fehlt mir total in der Diskussion. Das ist halt gerade zum Beispiel an Münchner Brücke. Ich persönlich glaube, dass uns als Solinger nichts Besseres passieren kann. Ja, mir tut es leid, wenn da welche in der Hofschaft wohnen. Das ist ein Einzelschicksal, auch immer. Da, wenn man da drauf guckt, wird man immer sagen, habt ihr recht, also da wird man auch nicht gerecht werden können, aber ich glaube, dass eine Stadt wie Solingen sowas braucht, dass die Leute, ich meine, wir haben jetzt letztens diesen wie heißt der, Brückenwalk oder Klettersteig, Brückensteig gemacht. Wenn man da oben steht, das war der Wahnsinn. Also wenn ich da stehe, werde ich immer eine Erinnerung an Solingen haben und sagen, boah, ist das der Knaller. So, und das ist doch das, was wir brauchen und nur so kommen wir weiter.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist dieser Ketteneffekt ist schon am Anfang. Also da die ersten Dominosteine sind schon gefallen durch die Projekte, die schon fast fertig sind, wie in Ohlig, oder die jetzt sehr konkret sind, wie die Sparkasse in der Innenstadt beispielsweise. Also das läuft.
Definitiv. Also wir merken das ja selber. Als wir angefangen haben, war die Nachfrage nicht so groß. Wir sind auch in umliegende Städte gefahren, ja, in benachbarte Städte. Wir haben uns Projekte in Düsseldorf und Köln angeschaut. Jetzt ist es so, wir machen jetzt demnächst ein Großbauprojekt in Gelsenkirchen mit knapp 6.000 Quadratmeter Wohnfläche, haben einen Ankermieter über 25 Jahre, ganz interessanter Mieter. Den haben wir gleichzeitig aufmerksam auf Solingen gemacht. Ja. Wir haben ja die alte Waffenfabrik, die uns gehört, mit knapp 23.000 Quadratmeter Fläche, die wir vielleicht umnutzen könnten, umwidmen könnten. Das ist natürlich ein Großprojekt, das wird sich über die nächsten Jahre ziehen, wenn wir sowas eingehen. Wir sind noch nicht ganz in der Planung, aber wir haben die ersten Überlegungen schon auf den Tisch gelegt und gesagt, was könnten wir daraus entwickeln? Und was ist passiert? Wir haben ausländische Investoren, wir haben Leute aus Luxemburg da gehabt, wir haben Leute aus Frankfurt bei uns gehabt, wir haben immer mehr Investoren, immer mehr Family Offices aus Düsseldorf, die mit uns schon sowas thematisiert haben und gesagt haben, wo habt ihr noch Fläche, wo könnten wir gemeinsam was entwickeln? Und jedes Mal auch der Satz, ihr seid vor Ort, ihr seid Lokale, wir sind bereit, in Solingen zu investieren, aber ihr müsst bitte da das Zepter in der Hand haben. Ihr müsst am Projekt mitwirken, ihr müsst die Projektleitung übernehmen. Finden wir sehr spannend, weil, was bedeutet das denn? Wir sind bei großen Investoren auf dem Schirm, ja, wir bringen Geld nach Solingen. Es ist ja nicht nur der Bau an für sich. Es zieht sich ja mit den Leuten, die da hinkommen, ja, die, egal ob es Wohnraum ist, egal ob es gewerbliche Einheiten sind, ja, Praxen sind. Wir reden in Gelsenkirchen zum Beispiel über, ich sag mal, den Bereich ambulante Pflege, über Seniorenresidenzen, aber auch über Ärzte und Praxen. Ja, die kommen auch aus der Umgebung. Das Gleiche wollen wir natürlich als Effekt für Solingen haben. Nein, das hat schon angefangen, das ist im Gange. Sie haben es eigentlich genau richtig gesagt, die ersten Dominosteine sind umgestoßen. Und da brauchen wir vielleicht doch die Politik, da brauchen wir die Wirtschaft, die mitziehen. Ja, die sagen, komm mal, wir müssen in dem Genehmigungsverfahren etwas mehr Beschleunigung reinbringen. Das ist, was wir brauchen. Den Rest kriegen wir schon auf die Kette.
Das heißt aber auch, um jetzt nochmal auf die Verbrauchersicht zurückzukommen, dass dieser Preisanstieg, den man bei Immobilien und Mietpreisen sieht, dass der sich in den kommenden Jahren erstmal fortsetzen wird, weil eben diese Nachholeffekte dann auch bei Bestandseigentümern kommen.
Also ich kann nur sagen, jeder, der auf sinkende Preise setzt bei Immobilien, dem kann ich ganz viel Glück wünschen. Also es wird über Jahre, also wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube, dass es in den nächsten 20 Jahren keine günstigere Immobilie gibt als jetzt. So, und das mag nochmal schwanken, wenn die Zinsen wirklich nochmal richtig hochgehen und so weiter, aber man muss das so sehen. Wir waren in Solingen wie ein gallisches Dorf. Um uns rum sind die Preise schon alle normal. Gehen Sie mal nach Langenfeld, gehen Sie nach Mettmann, da ist 5.000, 6.000 Euro, das ist Standard da. So, und wir waren immer aufgrund unserer sehr überschaubaren Autobahnanbindung, waren wir immer wie ein gallisches Dorf. Das drumherum wurden überall die Preise teurer, nur in Solingen war preisstabil über ein Jahrzehnt oder noch mehr. Und das ist irgendwann eingerissen. Das muss man sich wirklich so vorstellen, wie so das erste Loch und dann schwappt das rüber. Wir haben Grundstücke, unser erstes Projekt war in Heesten.
Grundstück gekauft.
Da haben wir gedacht, okay, das ist ja tiefstes Loch Solingen. So, das kann nur Solinger kaufen. Und was haben wir? Wir haben 4 Käufer, die nicht aus Solingen kommen. So, und das ist halt so, das zeigt einfach den Stellenwert, den Solingen für andere hat. Und das ist ja immer das, was ich so schade finde, dass wenn man mit externen über Solingen redet, die mal hier waren und die wir wirklich mal in die Ecken, wo wir uns wohlfühlen, mal hingeführt haben, die sind alle total begeistert. Ja, aber wenn die Solinger selber drüber reden, ist es.
Wir haben gleich bei uns hier auf der Straße quasi weiter oben in Meigen haben wir ein weiteres Neubauprojekt, 8 Doppelhaushälften. 4 davon sind jetzt beurkundet. Da ist unter anderem ein Arzt aus Bayern dabei, der normalerweise sich jetzt in Düsseldorf niederlässt, aber nach Solingen zieht. Wir haben da auch einen Preis angesetzt, den wir für absolut vertretbar halten, wo wir gedacht haben, Mensch, das kannten wir von einem Jahr noch aus Solingen nicht. Aber das ist marktüblich. Und aus unserer Sicht sind wir so ein bisschen mit Vorsicht rangegangen und haben aber gemerkt, auf der Käuferseite, für den ist das ein Schnapper. Muss man ganz klar sagen, für den ist das ein Schnapper. Für das gleiche Objekt würde er mindestens das Doppelte in Düsseldorf zahlen. Ja, also man muss auch mal in die andere Richtung blicken.
Ja. Also ich halte das für sehr nachhaltig und auch das, ich meine, das Zinsthema, noch über Stefan Grunwald noch lange diskutiert, auch da sehen wir ja keine großen Bewegungen, gab ja jetzt mal einen kleinen Anstieg, aber auch da scheint ja trotz Inflation aktuell auch keine große Bewegung zu sein. Also wir erkennen keinen Grund, warum die Immobilien in nächster Zeit günstiger werden will. Und der Mietmarkt, um da vielleicht nochmal drauf zu kommen, der hat ja einen riesen Nachholbedarf in Solingen. Der war ja, wir waren ja unter 5 Euro im Durchschnitt, ja. Was will man dafür noch finanzieren? Also da bauen kann ich dafür nicht und kann ich dafür was renovieren, standhalten, will ich mal dahingestellt haben. So, und das ist ja der Nachholeffekt, der jetzt kommt. Und deswegen, ich habe gerade noch einen Bericht über Spar- und Bauverein gelesen, die ja jetzt auch momentan sehr viel Neubau und sehr viel renovieren und die ja ihre Mieten wirklich sehr stabil halten. Und ich glaube, dass sowas ganz, ganz wichtig für eine Stadt ist, ne? Dass sie eben die Mietpreise für bezahlbaren Wohnraum niedrig halten und trotzdem aber modernisieren. Ne? So, und, aber das ist so ein Effekt, der wird sich zeigen. Jetzt gehen die trotzdem, auch die sind in der Miete ein bisschen hochgegangen. Ne? Also die sind immer noch erstaunlich niedrig, aber wenn man es guckt, auch die haben einen Anstieg. Wenn man prozentual sieht, ist der wahrscheinlich sogar ziemlich hoch. Aber das wird den Effekt haben, dass die Leute, die jetzt eben daneben die Häuser haben, die müssen auch was tun. Ne? Und das und dann gucken wir mal, was noch die neue Bundesregierung sich so alles einfallen lässt an energetischen Maßnahmen, die man vielleicht sogar machen muss. Ne? Das ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und da sind wir mal gespannt. Und ich glaube übrigens, dass das eins der größten Fehler ist in der Wohnungspolitik, dass ich eben den Standard immer weiter verschärfe und damit den Wohnraum immer unbezahlbarer mache. Wir haben keine hohe Eigentumsquote in Deutschland und die steigere ich ganz sicher nicht dadurch, dass ich die Baukosten ins Unermessliche treibe. Ne? Da sind andere Länder ganz anders aufgestellt. Ne?
Da muss man dann auch wieder so ein bisschen die Abwägung treffen, ne, zwischen Maßnahmen, die dann vielleicht auch aus Klimaschutzgründen notwendig sind und dem, was Sie angesprochen haben.
Wir haben ja, also man muss ja auch sagen, also ich glaube ja, dass die Maßnahmen, wie ich sag mal, die da auch getroffen wurden, warum es die Energiesparverordnung überhaupt gegeben hat, die waren ja vollkommen sinnvoll. Also das ist ja auch, glaube ich, wird auch keiner heute mehr bestreiten, dass die energetische Sanierung und so, dass das alles Sinn macht. Die Frage ist ja nur, wie weit muss ich es drehen? Ne? Muss ich so weit drehen, dass ich eben kein Fenster mehr aufmachen darf, weil sonst mein Zyklus, den ich jetzt durch Lüftung, Heizung und so weiter, ne, dann kaputt geht und so. Ist das noch lebenswert? Ich brauche das nicht. Also, ne, ich will mein Fenster aufmachen, ich will meine Tür aufmachen, ich muss dann nicht 2 Tage warten, bis wieder meine Temperatur sich eingeregelt hat. Ne? So, dass die Frage ist ja immer, wo ist so der Kipppunkt? Ne? Es wird jetzt unheimlich viel Technik eingebaut. Ne? B- und Entlüftung, Klima, Wärmerückgewinnung und. Und das macht das Bauen ja A nicht einfacher, B nicht günstiger und vor allem viel fehleranfälliger. So, und da ist halt für mich irgendwann so der Trade-off, wo ich sage, das macht eigentlich keinen Sinn mehr, sondern lass uns doch lieber einen Schritt zurückgehen. Ich kriege die Baukosten wieder 1.000 Euro runter oder 500, 800 Euro und kann das dann wieder für einen ganz anderen Kreis wieder erschwinglich machen. Und da, ich sag mal, das ist so eine Diskussion, die kann man lange führen. Ich glaube nur, dass wir die Schraube da überdrehen.
Zum Abschluss würde mich interessieren, ich habe im Moment den Eindruck, dass, ich verfolge auch so ein bisschen, was in Wuppertal und Remscheid passiert, dass da in Solingen im Moment eine größere Dynamik herrscht. Das ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv. Liegt das daran, dass Solingen eben dieses gallische Dorf war und deswegen so viel Nachholbedarf hat? Oder täuscht mein Eindruck vielleicht sogar?
Das liegt sicherlich daran. Das liegt an den Solinger Machern, Entschuldigung, an den Bergischen Machern.
Also ich glaube, dass wir können das ja gerade aus Wuppertaler oder auch Remscheid-Sicht, wir haben sowohl in Burkhardt-Mastweiß ein gutes Verhältnis, wie auch in Wuppertal durch unsere Projekte, die wir da gemacht haben. Ich glaube, dass Wuppertal eine Riesendynamik hatte so in 2013, 2014 mit dem damaligen Oberbürgermeister, mit dem Herrn Vollmerig in der Wirtschaftsförderung, der wirklich extrem aktiv war, auch mit den Parteien, die sich da zusammengetan haben. Und in Wuppertal ist was zerbrochen, also durch die Abwahl vom Jungen, durch die Streitigkeiten da in dem Rat, jetzt leider ja auch noch durch die Verrentung von dem Herrn Vollmerig, den wir sehr, sehr schätzen und den wir wirklich für einen der führenden Treiber da halten, haben die sehr, also aus unserer Sicht haben die da an Dynamik verloren, müssen sich da erstmal neu sortieren. Solingen hat halt das Glück aus unserer Sicht, dass wir einen Solinger Jungen als Oberbürgermeister haben, ne, dem man 100% abnimmt, dass er das eben auch für die Stadt tut und nicht nur für sich. Und das ist, ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Fund ist, was wir momentan hier haben. Wir haben jetzt die Chance, werden jetzt auch Dezernenten neu besetzen. Es kommt ein frisches Blut in die Stadt. Wir haben auch einen neuen Sparkassenvorstand bekommen und so weiter. Das sind ja alles so kleine Bausteine. Das heißt ja gar nicht, dass das alte schlecht war, aber ich sag mal, die greifen eben zusammen. Ne? Die verstehen sich. Wir hatten Thomas Mayer als IHK-Präsident, der auch unheimlich viel angeregt hat, ne? Wo der Henner jetzt auch drauf aufbaut und so. Und das sind ganz viele Steine, die alle in Solingen eben ihren Ausgangspunkt haben. Und dann schadet natürlich nicht, dass unsere IT-Bude, sage ich mal, in Ohligs ganz gut funktioniert hat und das eben auch nochmal auf die Landkarte gehoben hat. Und das in Summe verleiht uns eigentlich eine Dynamik, die super ist. Wobei ich sagen muss, wir sind ja auch mit Wirtschaftsunion in Remscheid und Wuppertal auch viel unterwegs. Auch da tut sich wirklich einiges. Also ich muss sagen, wir sind ja, also er hat ja in Wuppertal studiert. Ich habe Wuppertal früher eher gemieden. durch die Projekte sind wir natürlich jetzt auch viel in Wuppertal unterwegs gewesen. Und muss sagen, wirklich hat auch echt tolle Ecken. Ne? Also so den Nordpark, die Brüller Viertel, Luisenviertel. Das ist echt wirklich auch die Uni, ne, ganze Uni-Gelände.
Zuviertel, Teleturm, keine Frage. Ich glaube, dass aber Solingen halt grüner ist. Solingen ist von der Fläche anders. Wir haben natürlich ein paar sehr nennenswerte Großunternehmen. Wir haben, ich würde auch grundsätzlich sagen, klar, Wuppertal ist anonymer, Wuppertal ist größer, Wuppertal hat eine Uni, ja. Aber das Thema, ich sag mal, die Einzelakzente an der Anzahl, die sind in Solingen intensiver. Und ich glaube, und mein Partner hat es gerade gesagt, wir haben junge Leute, wir haben junge Akteure. Und im Gegensatz zu Wuppertal und Remscheid würde ich gefühlt sagen, sind es deutlich jüngere Leute. Und da ist es halt frisches Blut, ja. Da ist nochmal eine andere Dynamik drin. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Nichts gegen die anderen Städte, aber wir haben mit dem OB einen Macher. Wir haben viele Jungunternehmer. Wir haben das Thema Nachfolge. Wir kriegen immer wieder Angebote auch aus den benachbarten Städten, wo die Leute keine Nachfolgeregelungen haben. In Solingen ist das noch ein Stück weit anders geregelt. Das merkt man.
Ich bin gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Und jetzt hätte ich noch zum Abschluss die Frage. Wir haben gerade eben schon Henner Pasch gehört, der sich an Sie quasi gewandt hat mit einer Frage. Und jetzt würde ich Sie darum bitten, vielleicht unserem nächsten Gast, ich weiß selber noch nicht ganz genau, wer es sein wird, auch eine Frage zu stellen.
Schwierig. Wäre deutlich einfacher, wenn man wüsste, an wen.
Also meine Frage wäre, welches Freizeitprojekt würde er gerne in Solingen umsetzen und wie würde er da rangehen?
Das ist sehr spannend. Es könnte vielleicht um die Münchner Brücke gehen, das werden wir sehen. Jetzt erstmal sage ich vielen Dank an Timo Yilmaz und Nicolas Spengler.
Sehr gerne.
Auch vielen dir Dank. Danke.